Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Guten Abend und willkommen bei Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow, aber erstmal eine kurze Ansage, und zwar, ich habe einen neuen Podcast nur auf Deutsch für euch gemacht, und zwar heißt das Americana für euch. Und das ist so über das Leben in der USA, also wie das ist, so Ami zu sein. Und Americana, also jetzt nicht wie auf Deutsch Amerikaner, sondern mit C-A am Schluss geschrieben, ist eben so das englische Wort für unsere Nostalgie für den amerikanischen Traum und wie das alles so war. Und diesen Podcast hat ein ganz anderes Format wie meine anderen 5 Podcasts. Und zwar erstens ist es nur auf Deutsch, aber zweitens ist es dann auch so in einem ganz anderen Stil. Also es sind kürzere Folgen und eben in zweiter Person. Also ich beschildere alles, als wären Sie der Zuhörer jetzt mittendrin im Ereignis und also in amerikanische Geschichte in ganz wichtigen Momenten oder einfach teilweise auch einfach das alltägliche Leben, genau wie das so ist hier und wie das Leben so ist. Und dieses neue Podcast findet ihr bei meiner Webseite bei podcastnik.com. Wenn ihr es buchstabieren könnt, dann findet ihr es auch ab heute bei iTunes. Ich hab's. Heute ist der offizielle erste Tag und es ist schon ein größerer Erfolg am ersten Tag, als ich hoffen konnte. Also ich habe schon 100 von Downloads von überall aus Deutschland, und das ist Wahnsinn. Ich war bei Sneakpod zu Gast, da würde ich auch raten, Sendung oder Folge 424, glaube ich, war das, war ich bei denen dann zu Gast. Also die haben mich jetzt viermal hintereinander erwähnt, und beim 5. Mal haben sie mich einfach eingeladen und da war ich jetzt dabei. Genau, also sneakpod.de ist eine gute Einleitung, Folge 424, Spotlight, glaube ich, war der Titel. Das war auch der Film, über den die und ich geredet haben. Genau, da habe ich auch ein bisschen ausführlicher über den Podcast und so erklären können. Und das heißt, ich würde euch raten, also hört euch erstmal einfach mal ein paar Folgen an oder könnt auch zuerst die Sneakpod-Folge hören, damit die dann auch, also die geben dann, ich hatte eben das also als Sneak-Preview auch gedacht, also ich habe die im Voraus, die Kopie geschickt, und dass die sie eben dann vorher hören konnten, und ja, also das ist dann eben, die haben das dann so in ihrer Art kritisiert, also so, aber wirklich lobend, also liebe Worte gesagt, aber eben auch so beschildert, wie das ist und wie das, und ich fand den Feedback selber einfach cool, so wie das so als Zuhörer ist. Gut, so viel zu der Ansage, das war jetzt schon 3 Minuten, da schneide ich hoffentlich die Hälfte raus, aber mein neues Podcast passt eigentlich ziemlich gut zum Thema heute, denn ich habe auch schon gleich am Anfang gesagt, gleich in der ersten Folge, ach übrigens, genau, auch, ich habe die erste Folge nochmal aufgenommen, denn ich war mit der ersten Folge, also ich habe mir jetzt die ersten paar Folgen nochmal angehört und war mit denen nicht zufrieden. Also ich habe mir die erste Folge nochmal aufgenommen und werde wahrscheinlich die zweite oder dritte nochmal aufnehmen. Die erste Folge, jetzt bin ich wirklich damit zufrieden, und ich habe da auch so ein bisschen Einblick gegeben, wo diese Show, also wie sie sich so entwickeln wird und in welche Richtung sie gehen wird und so, was ich am Anfang gar nicht wusste. Jetzt weiß ich ja viel mehr. Also die erste Folge nochmal anhören würde ich auch raten. Gut, aber da habe ich nämlich erwähnt, dass diese Show viel mehr als meine anderen eigentlich gecrowdsourced wird. Das heißt, es kommt auf euch dran an, teilweise was hier läuft, und wenn ihr gute Geschichten habt und Ideen und so, die will ich alle wissen. Denn ich kann, also nicht alles deutsche Geschichte steht überhaupt in Geschichtsbüchern. Und genau, ich will einfach so die kleineren Örter, die kleineren Geschichten, alles, was fasziniert und interessant ist. Und wenn es wirklich so ein Hauptteil von deutscher Geschichte ist, kann man darauf wetten, dass ich schon früher oder später darauf kommen werde. Aber heute kam eben ein Wunsch, gestern kam der Wunsch eigentlich, und zwar, genau, und deswegen ist heute eine Spezialfolge, und zwar geht es heute um das alltägliche Leben in der DDR. Das will ich jetzt so ein bisschen beschildern, so gut ich kann in einer Folge. Also ich werde später eine ganze Miniserie über die DDR machen und da kommt alles, was ich hier sage, viel ausführlicher nochmal drin vor. Aber hier haben wir eine kurze Zusammenfassung oder Trailer fast. Also einmal so Amerikanern zu erklären, wie das Leben für die halt war. Und ich habe mir extra nochmal jetzt Goodbye Lenin und das Leben der anderen geguckt. Und ich habe heute für euch extra mein bestes Sonntagsdeutsch ausgepackt. Denn, meine lieben Zuhörer/Innen, diese Folge geht an die Deutschklasse von der Frau Tessa Enright. Jawohl, Grüße nach Arizona State in Phoenix. And hey, pay attention to Frau Enright, students, because I'm a gringo just like you, or most of you, some of you, whatever. I don't want to make any assumptions, but the point is, pay attention, because Frau Enright taught me everything I know. Wirklich wahr. Pfadfinder Ehrenwort. Pfadfinder Ehrenwort means Boy Scouts honor, but actually in East Germany that would be Pionier Ehrenwort, but we'll get to that. Übrigens, für die, die es nicht wissen, Arizona State University, normalerweise einfach ASU oder Arizona State, ist, was wir eine Party School nennen. Also Studenten, aufgepasst, die Vokabelliste für diese Woche ist Rausch, Draufsein, Kiffen und für Bonuspunkte Betäubungsmittel. Nein, das ist natürlich ein Scherz. Frau Albright und Extra Credit? Wenn Schweine fliegen können. Okay, go Wildcats, yeah! Oder Wildkatzen, oder whatever. Ich müsste eigentlich auch noch kurz sagen, dass ich selber mal Deutschstudent war in Amerika. Und ich habe Erbarmen an die armen Studenten. Und so werde ich für diese Folge ich hab die Deutsche erst aufgenommen, dass sie wirklich besser ist und ich werde sie wirklich 1:1 oder mehr als normal wirklich wortwörtlich übersetzen, damit ihr die deutsche und englische Folgen hören könnt. Und ich werde auch ausnahmsweise, normalerweise mache ich das als Regel nicht, aber ich werde auch die Transcripts, also den Skript selber hochladen. Und der ist natürlich auch nicht 100% akkurat, denn oft laber ich einfach irgend sowas dazwischen. Aber, dear students, if Frau Enright is being stingy with the transcripts, just ping me and I'll make it happen. But you'll owe me and I'm totally gonna tell Frau Enright on you, so... But seriously, if for this episode I'll put the transcripts up on podcastnik.com or historyofgermanypodcast.com, because it turns out a lot of folks, viele Leute benutzen diese Show entweder um Englisch oder Deutsch zu lernen. Okay, gut, also... ja, das war jetzt bloß mal so als Nebenpunkt für die armen Studenten, die hier ihr Bestes geben. Okay, also, die Deutsche Demokratische Republik. Natürlich, wenn man sich fragt, wie das alltägliche Leben damals war, ist das natürlich schwer. Denn die DDR dauerte ja 40 Jahre. Und doch hat sich dort in den 40 Jahren weniger verändert, als wenn wir es mit Westdeutschland oder sogar der USA vergleichen. Trotzdem, es ist sowieso wirklich schwer, sich als Amerikaner vorzustellen, wie es damals sein müsste. Westdeutsche konnten es dann eher nachvollziehen, in mancher Hinsicht. Sie haben es ja miterlebt, die Flüchtlinge kannten sie persönlich, sie konnten es ja auch nach dem Sturz der Mauer selber sehen, auch wenn sie keine Verwandte im Osten hatten, also wenn sie wollten. Und natürlich auch der plötzliche Sintflut an Trabanten. Ach ja, der Trabant, der ist doch ein guter Beispiel. Auch einfach Trabi gemeint. Also wir reden hier über Autos, wenn ihr noch nie über den Trabant gehört habt. Und wenn man jetzt so an Autobaujahre denkt, die verschiedenen Modelle, natürlich Extras wie Klimaanlage und elektronische Fensterheber anstatt die Kurbel. Zum Beispiel, denkt einfach mal über, schließt eure Augen und stellt euch den 1959er Chevrolet Corvette vor. Die Kurven, zweifarbig oft. Und jetzt den 1989er Corvette, 40 Jahre später. Flach und schick. Ein total anderes Auto. So, und jetzt vergleichen wir den Trabant. 1957, das erste Modell, die P50. Sorry, Frau Enright, nicht 50, sondern 50. Praktisch ein Auto aus Plastik. Zweitakt und am Anfang nicht mal einen halben Liter Hubraum. So, falls die Studenten hier die deutsche Version hören müssen, das erkläre ich doch besser so, dass ein Ami das auch versteht. Okay, also, ihr kennt natürlich den Ford Mustang. Die 5,0 Liter V8 Version hat eine 302 Engine, the 302. Also aufgerundet 302 Kubik-Inches Hubraum. Okay, so, der Trabant hat 30. Also in einer Zylinderrunde geht der Mustang so viel Sprit wie 10 Trabis. Und das ist nur ein Ponycar, nicht mal ein gescheites Musclecar. Und Zweitakt heißt, dass es im Endeffekt sowas wie ein Rasenmähermotor hat. Also wie der VW Käfer eben. So, ich glaube, jetzt haben es die Lieben in ASU begriffen. Sowas wie der Trabi habt ihr noch nie gesehen. Außer wenn ihr mal einen Trabi gesehen habt. Ja. Aber die ganzen Grease Monkeys sind jetzt wenigstens zufrieden. I know what you guys got going on in Phoenix. I watched you ride up. Sweet rides too. Ich werde eine ganze Folge dem Trabant widmen, also machen wir hier lieber einfach weiter. Der Punkt ist nämlich, 1989, 40 Jahre später, der Trabi immer noch weniger als einen Liter Hubraum hatte, minimalst äußerlich Änderungen hatte, also sah immer noch wie ein 50er Auto aus und immer noch Plastik und Zweitakt. In Westdeutschland, sowie in der USA, kann man sich ganz klar den Unterschied zwischen, weiß nicht, also stellt euch eine bekannte Marke vor, Burger King, Fanta, wie die in die 60er Jahre aussah, die Werbung, den Logo, die Verpackung und dann in den 70er Jahre, total anders. Vielleicht jedes Jahr anders und jetzt nochmal in die 80er Jahre anders, 90er Jahre anders und so weiter. Immer mehr Angebote, Werbekampagnen, Konkurrenz, Sonderangebote. So, und jetzt vergisst das Ganze. In den 50er, in der DDR aßt ihr Brot, Käse, Wurst, Eier, hattet Milch, Bier, Kleidung, alles von Marken, die vom Staat kamen. Da gab es keine Konkurrenz, keinen Sommerausverkauf, Black Friday. Den Triple-Ply-Klopapier kannst du glatt vergessen. You know what I'm talking about. Single-Ply mit Splitter. Und du musstest dafür bekanntlich Schlange stehen. Einen Quicker-Picker-Upper? Sowas braucht die Partei nicht. Also die Marken, Verpackungen und so weiter, die in den 50er entwickelt wurden, da es keine Konkurrenz gab, alle Firmen waren praktisch Monopolen vom Staat, also das Ganze musste sich ja nicht wirklich ändern. Was in den 50er funktionierte, warum nicht auch in den 70er, 80er? Und so sah der Trabant aus, als sei er noch aus den 50er. So wie die Herde, Öfen, Schränke, Möbel, alles war irgendwie in den 50er und 60er hängen geblieben. Ich persönlich bin als kleiner Junge mit meiner Familie nach Ost-Berlin, sobald wir als Amerikaner das durften. Und ich stand selber als 7-Jähriger an der Berliner Mauer mit Hammer und Meißel und hab den Mist mit meinen kleinen Fingern so gut ich konnte niedergerissen. Ich wusste aber nicht mal genau warum. Aber eins fiel mir damals schon auf. Auf der einen Seite von der Mauer schienen die Farben doch ein bisschen betonter, also große Werbeplakate und viele verschiedene Autos. Und auf der anderen Seite doch alles ein bisschen einfach grauer, Plattenbauten und eben, ja, alles in weniger Auswahl. Plattenbauten, das ist auch noch wichtig. Also es Amerikaner am besten zu erklären, denn die Vereinigten Staaten hatten auch mal solche komische sozialistische Ideen, auch wenn wir es nicht zugeben wollen. Die Projects zum Beispiel, also dieses Viertel in New York, die aus genau den gleichen Gründen in den 70er Jahre gebaut wurden, als die Plattenbauten zur gleichen Zeit in Ost-Berlin. Die riesige Ausbetonplatten eben, Wohnungsgebäuden bis zu 15 Stockwerke oder so und haben wirklich aus dem billigsten Material und eben für die Masse. Die DDR, muss man sagen, die hatten es noch gut. Die Wohnungen sind sehr klein, kleiner als der Durchschnittsami sich das richtig vorstellen kann. Keine eingebauten Schränke, Geschwister teilten sich Zimmer mit Stockbetten, kein Garten, keine Garage, du hattest ja kein Auto. Aber weiter Osten, Tschechoslowakien und dann schnell bergab in der Sowjetunion hatten sie es viel schlimmer. Die hatten teilweise ganze Städte aus Plattenbauten, viel größer als die in Berlin. Die hatten auch teilweise keinen Strom oder heißes Wasser. Jungs, Mädels, das habe ich noch in der Ukraine miterleben können. Also als Ferien würde ich das jetzt nicht so empfehlen. Und die Möbel. In Amerika wurde man sie mit Möbel aus den 60er vergleichen, so ein bisschen vom Stil her, 50er, 60er. Aber diesen Stil hatten sie dann eben 30 Jahre lang. Ich hatte noch diese scheiß Möbel in Prag und mein Vermieter wollte nicht, dass ich die wegschmeiße und nach Ikea fahre. Und ich will jetzt noch was kurz erwähnen, das euch ein gutes Bild geben wird. Denn wie ihr wisst, die Ossis, also wie man sie vielleicht politisch unkorrekt und wenn, dann sage ich das nur für Bildungszwecken nennt, waren ja auch von Kommunisten regiert. And forget about the Pinkos for just a second. Did you see those embedded clauses? Bam! That's because I passed 500 level post-grad. Yeah, I just bleeped students, honestly, I swear. Quadruple embedded clauses, etc. are legit in German. It's just not German teachers' favorite activity to try and mentally entangle the clauses to see if your Wortstellung still jives. Und hier möchte ich meine eigene Alma Mater danken. Oregon State. Go Beavers. Kommunisten, genau. So lange will ich jetzt die Folge nicht machen. Also an dieser Stelle würde ich den Film Das Leben der Anderen empfehlen, das ein bisschen Einblick so in die Stasi, also das Ministerium für Staatssicherheit, gibt. Denn es ist wirklich schwer, in einer kurzen Folge zu beschildern, was das heißt, unter der Partei zu leben. Denn in der DDR lebte man wirklich unter der Partei. Sie war immer anwesend. Man kann nicht von ihr einfach hinweg. Und wer ist diese schreckliche Partei, von dem alle die Nichtangehörige in Furcht lebten? The GOP. Nein, halt, ich meine den SED. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Die Partei selber bestand auf Befehl aus Moskau nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Sowjetunion hat in ihrer Besatzungszone die SPD und KPD zusammen als die neue SED gegründet. Die SPD gab es natürlich in Westdeutschland noch. Und gibt's immer noch. Angela Merkel ist übrigens nicht SPD, meine lieben amerikanischen Zuhörer. Aber die Geschichte der CDU, SPD, KPD und so weiter sind alles andere Folgen. Also zurück zur DDR. Eine Partei. Und was jetzt für Amerikaner schwer zu begreifen ist, ist, wie es sein müsste, in einem totalitaristischen Staat zu leben, eben unter einer Diktatur, wie lebensumfassend dann die Partei eigentlich sein kann. Um das Ganze im Kontext zu stecken, also was deutsche Parteien früher hießen, vor dem Krieg lebte wirklich jeder seine Partei. Schon in der Schule. Man sah sofort, in welcher Partei dein Vater, als man den Fußballverein für deinen Alter betritt, Kommunisten, Sozialdemokraten, Nationalsozialisten hatten alle ihre eigene Kindermannschaften. Die Kinder spielten eben nicht miteinander Fußball, sondern wirklich gegeneinander. Stellt euch vor, meine lieben amerikanischen Zuhörer, dass es in der Elementary School anstatt die Panthers es die Esel und Elefanten gibt. Also die Demokraten und Republikaner. Die Kinder der Demokraten auf der einen Mannschaft und die Republikaner in der andere. Und keine Boy Scouts, nein. SPD waren Pfadfinder, so wie sie heute noch heißen. KPD waren wie in der DDR auch Pioniere. So hießen sie in alle sozialistischen Staaten wie Tschechoslowakien, Sowjetunion und so weiter. Und die NSDAP, also die Nazis, wie hießen ihre Pfadfinder? Hitlerjugend, genau. Daher kommt das. Aber die Hitlerjugend bekam diese Dolche und Abzeichen. So wollten Kinder, die eben nicht besser erzogen wollten, doch wirklich zur Hitlerjugend, anstatt Pionier oder Pfadfinder werden. Und die Eltern mussten auch sehr vorsichtig sein, was sie ihren Kindern erzählen. Gut, aber dann, okay, es geht weiter. Die Gewerkschaft, für die man arbeitet, war natürlich auch parteibedingt. Es gab auch keine wirklichen objektiven Zeitungen. Die meisten gingen auch von der einen Partei oder anderen aus. So las man jeder seine eigene Nachricht. Zum Beispiel wie Fox News oder MSNBC. Und also, ich habe jetzt wirklich nur genug Zeit, um da einen kurzen kleinen Blick zu werfen. Aber die Partei war eben genauso in der DDR wichtig. Nachrichten kamen von der Partei. Alles im Radio oder die schließlich Fernsehen hatten, wurden strengstens zensiert. Man hatte jetzt die Wahl, wenn man kein Kommunist war. Entweder sich gegen die Partei sich wehren, aber das hatte natürlich große Risiken. Man könnte einfach vorbeischleichen, leise sein, nicht auffallen und einfach das Mindeste tun, um nicht Aufmerksamkeit zu erregen. Oder eben einen auf Schauspieler machen. Man wird Parteimitglied, dann bekommst du auch den besseren Arbeitsplatz, die Beförderung, den Trabant ein bisschen schneller. Denn, ach ja, man könnte 10 Jahre auf einer Liste stehen, bevor man den Trabant bekommt. Es hatten also viele gar kein Auto. Wenn, dann höchstens einen pro Familie. Nicht wie in Phoenix, wo ihr 4 Autos vor dem Haus stehen habt. Trabante schmelzen doch im Sommer in Phoenix. Moment, ab wie viel Grad schmelzt ein Trabant? Oh, das wäre doch was für Mythbusters. Auf jeden Fall, selbst für treue Parteimitglieder war das Leben nicht immer einfach. Sie mussten dann zu all dem Parteigetue, die so mit sich kommt. Zum Beispiel, jeder musste am Parteitag antanzen und gemeinsam Rituale durchführen mit idealistischen bis zu fast religiösen Zeremonien. Aber was die Partei und alles so ist und wie das war, Mitglied zu sein, das erkläre ich dann alles in einer späteren Folge in der DDR-Miniserie. Noch was einen guten Überblick in das tägliche Leben so gibt, ist einfach der Fakt, dass man nichts vom Westen importieren durfte, konnte. Und das heißt, was ist jetzt, wenn man eine Coca-Cola will oder ein paar Levi's Jeans? Fahre ich da einfach zum nächsten Target oder was auch immer? Nein. Diese Dinge, diese Bourgeoisie-gefährlichen Luxusgüter waren strengstens verboten. Die sozialistischen Staaten wollten ja vom Westen keine Konkurrenz. Auch wenn du Parteimitglied warst und es dir leisten konntest, auch einfach so einen BMW zu kaufen, das wäre höchst verdächtig und merkwürdig, wenn überhaupt erlaubt. Aber nach ein paar Jahren hatte dann doch so da manche ostdeutsche fremde Währungen. Vielleicht hatten die Verwandte in der USA oder England, die Dollar oder Pounds schickten oder hatten einfach aus legalen Gründen in Westdeutschland oder besonders in Westberlin zu tun. Einen gewissen Export gab es schon nach Westdeutschland, also nach einige Jahre. Und selbst Parteileiter hatten ab und zu den Grund, nach Westberlin zu fahren. Westdeutsche durften auch schließlich ihre Verwandte in Ostdeutschland besuchen, aber nicht andersrum. Also hatten auch einige Deutschmark aus dem Westen. Da dachte sich die Partei, wie sie denn an das Geld kommen könnte. Denn viele Fremdwährungen hatten die Regierung nicht. Westliche Währungen hatten zu der Zeit den Goldstandard. Die Definition der freien Markt ist eben, dass man Preise frei schweben lässt. Die Wirtschaft wird sich dann schon irgendwie richten. Aber in kommunistischen Staaten stellte der Staat die Preise für Güter fest und auch die Löhne und so können sie dann auch in gewisser Hinsicht den Wert von einem Rupel oder tschechoslowakische Krone oder polische Zloty oder eben auch die DDR-Mark bestimmen. Und so möchte ich den Intershop vorstellen. Wenn man einen legalen und nachvollziehbaren Grund hatte, also fremde Währung, waren sonst im Schwarzmarkt natürlich illegal. Aber die DDR hatte was Komisches. Denn es war das einzige Land im Ostblock, das so eine Insel des Westens hatte. Und ja, wie kommt man jetzt von Westdeutschland nach Westberlin durch die DDR? Zuerst gar nicht. Das war eben die Geschichte mit Präsident Trumans Berliner Luftbrücke und dann Kennedy, als sie die Mauer bauten und also Transport von Westdeutschland nach Westberlin war nicht immer garantiert, aber schließlich gab dann Khrushchev oder eins von denen nach und erlaubte die Wiedereröffnung der Autobahnen und vielleicht auch einen Zug, aber da will ich jetzt nicht nachschlagen, tolles Vorbild für die Studenten, was? Also die Autobahnen, da hatte man solche Kontrollpunkte in bestimmten Abständen. Man hatte also, sagen wir, 45 Minuten, um von einem Kontrollpunkt zum nächsten zu kommen, der so und so viele Kilometer weiter auf der Autobahn war. Und die letzte dann eben, also Checkpoint Alpha, Checkpoint Bravo und die berühmteste nach Ostberlin vom amerikanischen zum sowjetischen Teil war Checkpoint Charlie. Und so kommt auch meine einzige persönliche Erfahrung in Ostdeutschland außerhalb Ostberlin. Denn mein Vater war schon immer auf Reisen und neue Orte neugierig. Und er fuhr zurzeit einen 5er BMW und so war die Neugierde doch zu groß für ihn. Und wir sind schneller als durchschnittlich gefahren, sind dann schnell an einer Ausfahrt raus, kurz eine Runde, wo auch immer wir waren und dann schnell wieder auf die Autobahn zum nächsten Kontrollpunkt. Und auf die Autobahn hatten die Regierung dann eine Idee. Sie würden Läden bei den Raststätten aufstellen, wo man Importgüter kaufen kann. Aber nur mit Fremdwährung. Und man dürfte auch nicht einfach ohne Grund zum Stöbern rein. Und schließlich dürften es die Ostdeutsche, die einen guten Grund eben, für Fremdwährung zu haben, dürften das dann auch. Und dann baute man ein paar mehr von den Intershops, also diese Intershops, wo man dann Coca-Cola, auch Hi-Fi-Stereoanlagen und Marlboro und so weiter kaufen konnte. Es gab sogar eine in der U-Bahn in Ost-Berlin. Ich habe schon eine ganze Folge über Intershops aufgenommen, sogar mit einem Gast aus Latvien. Und wir haben Intershops mit Tu-6, also die gleiche Idee, aber in Tschechoslowakien, mit denen in der Sowjetunion verglichen. Also man konnte schon eine Coca-Cola bekommen. Entweder vom Schwarzmarkt für sehr teuer oder eben vom Intershop. Aber ich habe von Tschechien, also zum Beispiel jetzt gehört, dass die zum Weihnachten eine Glasflasche Coca-Cola haben durften, den sie dann ganz langsam mit Schlückchen genossen. Ich habe denen dann einen 64-Ounce Double Gulp bei 7-Eleven beschrieben. Also 2 Liter Cola in einem Becher mit Strohhalm zum Trinken. Und hatte 2 von denen am Tag, als ich in der Uni war. Note to Wildcats, do not drink a gallon a pop of day. I'm a bad person. Es gibt natürlich viel noch zu erzählen. Die Überwachungskraft der Stasi, die Zensoren, was man so lesen, hören und gucken dürfte, wo man und wie man verreisen durfte. Wie einfach eine Kneipe aussah. Traurig, wie ein Laden aussah. Aber das kommt dann alles noch. Ein wichtiger Punkt ist der, über die Jahre, wegen Intershop einerseits, aber andererseits einfach wegen mehr Kontakt zu Verwandte im Westen und sogar später westdeutscher Fernsehen, der weit innerhalb der ostdeutschen Grenzen gefunkt wurde. Und so, trotz der Propaganda und Zensoren, wussten die Ostdeutsche sehr wohl, wie der neue Mercedes aussah. Sie konnten ja die Werbung sehen. Aber kaufen konnten sie keinen. Am Schwarzmarkt in den 80er kamen Videos und Kassetten hinzu aus dem Westen. Man war sich immer mehr bewusst, dass man angelogen wird. Man wusste es zwar immer, aber an den 50er und 60er konnte man einfach der Propaganda glauben, wenn man wollte. Man könnte versuchen, mit dem Gesang und Ritual der Partei zufrieden zu sein. Aber in den späteren Jahren sah man, dass man jetzt nicht nur ideologisch anders ist, aber technologisch und wirtschaftlich, medizinisch und so weiter, mit der Entwicklung einfach zurückgeblieben ist. Und dann kam die Wende. Unser Leid war zu Ende. Ärzte? Nein. Gott, liebe Wildcats, gebt euch mal die Ärzte. Aber nicht das neue Zeug. Gibt's die Ärzte noch? Jahrzehnte nicht mehr Ärzte gehört jetzt. Alles ist super. Alles ist wunderbar. Über Nacht praktisch war alles vorbei. Viel schneller als in anderen Ländern hat man alles in Ostberlin, was Partei war, abgebaut und weggeschafft. Aber daran liegt ein wichtiger Unterschied zwischen der DDR und dem Rest der Ostblock. Denn Skoda, die tschechische Automarke, gibt es noch. Budweiser, also der echte tschechische jetzt, im Amiland als Czechvar oder Budvar verkauft, der aber aus Budweis kommt, Anheuser-Busch kommt aus Milwaukee, also okay, jetzt nicht der Punkt, aber tschechischer Budweiser, der echte, wird immer noch vom Staat betrieben. Pilsner Urquell wurde privatisiert, gibt es aber auch immer noch. Kofola, die tschechische Coca-Cola-Nachahmung, die nach Lakritze schmeckt ein bisschen, gibt es auch immer noch. Und macht in Tschechien mit Coca-Cola jetzt sogar ein bisschen Konkurrenz. Aber Trabante sind weg. Alle ostdeutsche Marken waren über Nacht verschwunden. Genau wie die meisten Politiker erstmal. Aber in Tschechien, Polen, Ukraine und so anders nicht so. Die sind ja alle noch da. Ich habe im Supermarkt in Prag 1000 Kommunisten gesehen. Ich habe Studenten, als ich Deutsch unterrichtet hatte, die Kommunisten waren. Die arbeiteten für die Stromversorgung für den Staat oder in Banken, die privatisiert wurden. Aber die Parteimitglieder haben die ja ihren schönen Posten noch. Aber vielleicht ging das nicht alles ein bisschen zu schnell? Also in Amerika zum Beispiel gibt es sogar einen Markt für Trabante, die wir dann, also wie alles andere, in Hot Rods umwandeln. Aber selbst in Deutschland kennt man das Phänomen der Ostalgie. Der grünen Ampelmännchen in Berlin, die alte Verpackung und komische Fast-Propaganda-Werbung. Diese Nostalgie hat man in Tschechien weniger. Renten waren gesichert, Mieten, Brot und Milch waren billiger. Aber sonst war alles Kacke. Für mich hat meine Kollegin letztens aus Berlin eine Dose Spreewälder Gurken mitgebracht. Ich bewahre in meinem Glas jetzt meine Pinsel auf. Wenn ihr jetzt noch nicht den Film Goodbye Lenin gesehen habt, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Geschichte der Deutschen ist ein Mitglied von der Agora Podcast Network. Dieses Monat ist der Podcast des Monats American Biography von Thomas Daly. Guckt da mal rein bei historypodcastnetwork.com. Sonst, wie gesagt, Amerikaner für euch ist wirklich nur für euch auf Deutsch. Ich bin wieder der Moderator, aber ich habe jetzt meinen Bruder, der sich über Autos auskennt, und Pete Coleman, der ein Südstaatler ist und deswegen gut ist, weil es sich dann so ausgleicht. Also ich habe jetzt schon wirklich am ersten Tag super viel guten Feedback bekommen, deswegen würde ich euch das auch weiterraten. Und bitte sagt es auch allen weiter. Ich kenne im deutschsprachigen Raum viel weniger als im englischsprachigen. Also schaut doch bitte mal bei iTunes vorbei und bewertet Americana für euch. Denn wenn ihr in die Kategorie History oder Geschichte guckt bei iTunes, da sind ein paar super, super gute homegrown Podcasts wie die von mir. Also Geschichte Deutschland ist ein Platz, also innerhalb der Top 20 und deswegen vielen Dank an euch. Aber also die von der Butler ist auch in die Top 10 oder so. Und Americana für euch, also das wäre doch echt eine Schande, wieder da, wenn sie dann auch nicht da bei den New and Noteworthy da vorbeikommt. Also das Beste, was man einem neuen Podcast machen kann, ist eben es bei iTunes zu bewerten. Also bitte, 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 wenn ihr mich mögt, wenn ihr diese Shows mögt und wenn ihr wollt, dass ich weitermacht, das hilft enorm, wenn ihr das bewerten geht. Sonst nochmal tausend Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich sehe ich euch bei Americana für euch. Guckt doch mal bei Twitter vorbei. Ich bin @podcastnick oder eben @germanypodcast. Sonst alle meine Shows findet ihr unter podcastnick.com. Das ist podcastnick.com. Ich habe jetzt noch eine Folge, die nicht chronologisch passt. Und ich glaube, ich lasse die dann auch dann gleich laufen. Und dann fange ich mit den Franken an. Und dann kann ich ununterbrochen mit den Franken-Miniserie, also einfach gleich ganz durchmachen. Genau, das mache ich dann. Also, yeah, Geschichte der Deutschen. Ich bin Travis Dow. Schönen Abend noch und vielen Dank fürs Zuhören. Frau Enright, sorry this was so late. Do I still get, like, partial credit? I had it all recorded and edited. You're never gonna believe this, but I was just about to upload the assignment and then, well, there was this bright light. I got a whiff of sulfur and suddenly...
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.